FAZ
Digitech. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge unseres FAZ Digitech Podcasts. Es gibt in der Europäischen Union von der Europäischen Kommission es ist im Netz schon revolutionäres Vorhaben genannt worden. Es gibt eine Abteilung von 20 Leuten in Brüssel, die die ganze Pandemiezeit hindurch gearbeitet haben und auch weiterhin arbeiten an einem Gesetzespaket, das auf Deutsch Gesetz für digitale Dienste heißt. Und den Referatsleiter haben wir am Telefon. Wir, das sind auch in diesem Fall Alexander Armbruster, Wirtschaftsredakteur der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, und ich, Carsten Knob, Herausgeber, also das Stammteam von Digitech. Und an der Leitung haben wir Prabhat Agrawal. Hallo, Prabhat.
Hallo.
Schön, dass du Zeit für uns hast.
Schön, dass ich dabei sein darf.
Ja, sehr gerne. Das ist ja in der Tat eine ganze Menge Arbeit, die ihr da zu tun habt. Das wollen wir in diesem Podcast mal genauer analysieren, was ihr da eigentlich macht, wo die Hürden sind, wo die großen Baustellen sind. Aber bevor wir das tun, stell dich doch einfach mal kurz unseren Hörerinnen und Hörern vor, bitte.
Ja, danke schön, Carsten. Ich bin echt froh, dass ich das mitmachen darf. Das ist mein erster Podcast, darf ich auch sagen, und bin gespannt, wie das abläuft. Ich bin Prabhat Agrawal. Ich bin seit 2007 bei der Europäischen Kommission. Seit 2016 befasse ich mich mit dem Thema Plattformregulierung und Plattformpolitik hier in Brüssel. Ich komme aus Hamburg, bin da geboren und aufgewachsen, habe nach dem Abi in England Physik studiert, immer mit sehr viel Informatik dabei, habe also schon seit langer Zeit Leidenschaft für das Thema von netzpolitischen Sachen und der Entwicklung der digitalen Technologie. Habe auch aus erster Hand sozusagen die Geburt des Webs oder zumindest aus nächster Nähe mitbekommen. Seinerzeit war ich als Praktikant am deutschen Synchrotron, als Tim Berners-Lee das HTML-Protokoll im CERN vorgestellt hatte. Mit dem war es DESI in Hamburg, Synchrotron, da natürlich eng vernetzt. Nach meinem Studium habe ich dann in der Hightech-Industrie ein bisschen gearbeitet, genauer gesagt in der Halbleiterforschung. Und dann bin ich 2007 zur Kommission gewechselt, erst in der Forschungsförderung und ungefähr seit 2012 in der Netzpolitik, 2016 dann spezialisiert auf Plattformen.
Weil genau darum geht es, ne? Es geht um Plattformregulierung, was ihr da jetzt macht. Ihr wollt zusehen, dass es einen Level Playing Field gibt in diesem Digital Services Act, dass diese großen Plattformanbieter sich nicht ganze Märkte unter den Nagel reißen, dass man auch möglicherweise ex post noch regulierend eingreifen kann und Ähnliches mehr. Aber bevor wir da sind, ich habe es jetzt zwar natürlich schon ganz grob umrissen, so ein bisschen pointiert, aber vielleicht beschreibst du auch aus deiner Sicht nochmal, worum es eigentlich in diesem Digital Services Act genau gehen soll. Von Ursula von der Leyen ist er angekündigt. Irgendwann gegen Jahresende wird ein erster Textentwurf erwartet. Worum geht's da genau?
Ja, genau richtig. Also in den politischen Leitlinien von der Präsidentin Ursula von der Leyen hatte sie letztes Jahr bereits angekündigt, dass eine der Eckpunkte der Netzpolitik in diesem Mandat der Europäischen Kommission halt ein Paket sein würde von zu digitalen Diensten, wie du es auch gerade richtig gesagt hast. Und da geht es hauptsächlich darum, um den allgemeinen Rechtsrahmen, mit dem wir Plattformen in Europa regulieren, anzupassen an die Welt der Plattformen. Also dieser Rechtsrahmen, der hat sich in den letzten 20 Jahren im Grundsatz nicht verändert. Aber jetzt hat sich natürlich die Bedeutung von den großen Plattformen in der Gesellschaft und auch in der Wirtschaft so stark verändert, dass die Leitung, also unter von der Leyen, zusammen mit Margrethe Vestager und Kommissar Breton jetzt entschlossen haben, ein neues Paket vorzulegen, was zum einen den Binnenmarkt stärken soll, also den gemeinsamen Informationsraum, so sagt der Kommissar Breton das oft, gestalten soll. Und dieser Informationsraum wird natürlich von den Plattformen im Moment strukturiert. Und da wollen wir grenzenüberschreitend neue Regeln einführen. Geht es zum einen um User besser zu schützen, vor allem vor illegalen Inhalten. Zum anderen aber auch die KMUs, die jetzt hauptsächlich immer mehr, gerade nach der Corona-Zeit, auch online aktiv sind, um ihre Kunden zu finden, besser zu stellen in einem in einer Plattformwirtschaft, wo man heutzutage um die großen Firmen einfach nicht mehr drumherum kommt.
Was heißt denn konkret besser stellen? Ist aus eurer Sicht, sind die Preise zu teuer, die dann ein Mittelständler bezahlen muss, um auf Facebook Werbung zu schalten zum Beispiel? Oder sind die Preise für Cloud-Dienste, Cloud-Speicherplatz bei den Hyperscalern, sind die zu teuer? Was meint ihr denn mit besser stellen?
Ja, also erstmal besser stellen hat viele Facetten. Es geht erstmal geht es um überhaupt festzustellen, dass es eine Abhängigkeit gibt zwischen KMUs und den großen Plattformen, wo wahnsinnig viel Handel, einfach 42 Milliarden Euro in 2018 einfach über Plattformen läuft. Und besser stellen hat viele Facetten. Wir haben bereits in der Vergangenheit versucht, KMUs Chancen zu geben, zum Beispiel Schlechtschichtungsverfahren durchzuführen. Wenn irgendwas schief geht, zum Beispiel, dass ein Händler abgewürgt wird bei einer Plattform, dann gab es in der Vergangenheit überhaupt keine Möglichkeiten, sich an jemanden anders zu wehren, um wieder auf die Plattform zurückzukommen. Das ist ein Beispiel. Es gibt andere Problematiken, die uns Sorgen machen seit einiger Zeit bereits. Es ist ein Interessenkonflikt, der inhärent ist, dass viele Plattformen gleichzeitig die Plattform zur Verfügung stellen, aber auch konkurrieren auf den Plattformen. Also konkrete Beispiele ist zum Beispiel, Apple stellt den App Store zur Verfügung, hat aber gleichzeitig eine Musik-App, Apple Music, das konkurriert mit Spotify. Das ist ein Beispiel, das bekannt ist, auch viel diskutiert. Es gibt andere Beispiele bei Amazon zum Beispiel. Amazon stellt gleichzeitig den Marktplatz zur Verfügung, ist aber auch als Händler aktiv auf diesem Marktplatz. Also da gibt es so Interessenkonflikte, die wir im Moment analysieren und auch in der Vergangenheit uns schon angeschaut haben. Und ich muss noch dazu sagen, dass im Moment eine...
Wenn ich da ganz kurz einhaken darf, einmal...
Klar.
Welche konkreten Lösungen habt ihr denn dafür schon, die ihr dadurch denkt? Jetzt sehen wir mal die Beispiele Apple versus Spotify. Da gibt es ja tatsächlich auch, also Spotify selbst wehrt sich ja dagegen auch und protestiert sehr stark, auch hat sich an Brüssel gewandt in der Sache. Jetzt gerade hat mit Epic Games ja auch ein sehr prominenter Spieleentwickler dieses Thema hochgebracht, der nicht direkt jetzt konkurriert unbedingt mit dem Apple-Angebot, aber der sich zumindest an dieser 30%-Regelung stört. Und genau, Amazon hast du ja auch schon gesagt, aber was sind denn Lösungen, über die ihr dann nachdenkt, Apple zu verbieten, hier Konkurrenz anzubieten oder für Konkurrenzprodukte, dass die dann eben in dem Store zu deutlich günstigeren Preisen zu haben sein müssen?
Also es gibt eine ganze Reihe von Ideen und ich wollte es gerade kurz noch mal ansprechen. Wir sind jetzt gerade noch im Prüfverfahren und im Konsultationsverfahren. Also es ist nicht so, dass wir jetzt irgendwie alle Ideen jetzt schon hier irgendwie in der Schublade haben und da warten wir jetzt noch bis Dezember, bis sie rauskommen. Aber wir haben verschiedene Ansätze, die wir prüfen. Zum Beispiel kann man deutlichere Trennungen machen, Auflagen machen, dass jetzt so diese duale Rolle in solchen Plattformen irgendwie stärker getrennt wird. Oder kann man es im Extremfall sogar verbieten, solche Geschäftsmodelle sich selbst zu bevorzugen, also Kopplungsverbote. Das sind so alles Ideen, über die im Moment nachgedacht wird und die alle geprüft werden. Die sind in der Regel, diese Ideen nicht so einfach schwarz und weiß. Es gibt oft so Grauzonen, wo solche Ideen an Grenzen stoßen und die loten wir gerade aus. Das ist gerade die Arbeit, die wir genau machen. Aber es gibt verschiedene Ansätze. Also im Moment, was schon existiert im europäischen Recht, seit Juli ist Transparenzaufgaben, dass überhaupt Plattformen angeben müssen, in welchen Bereichen sie denn überhaupt diesen Interessenkonflikt haben. Diese Transparenzpflichten, die sind schon mal ein erster Schritt, der ganz wichtig ist, weil oft wissen wir gar nicht, wo es genau zu Interessenkonflikten kommt. Also die Sachen, die du gerade angesprochen hast von Epic Games oder von Spotify, die sind natürlich bekannt, weil die auch in der Presse oft diskutiert werden. Aber oft ist es so, dass gerade in so vertikal integrierten Systemen, das nennen wir, es ist so ein Fachjargon, dass, aber wenn jetzt zum Beispiel Apple das Betriebssystem stellt, aber auch das Handy selbst, da gibt es viele andere Alternativen, wie man seinen eigenen Dienst bevorzugen kann, anderen gegenüber. Und eine Sache, die wir gerade in der Konsultation befragen, ist, was passiert denn genau im Markt tatsächlich? Diese Informationen sind sehr wichtig, um dann das Lösungsspektrum anzupassen an genau das, was jetzt tatsächlich passiert. Und wie gesagt, also es gibt ja verschiedene Ansätze, zum Beispiel Datenaustausch zu unterbinden, Trennwände einzubauen, ein allgemeines Verbot von Selbstbevorzugung einzuführen, das wäre weitreichend. Und das sind so die Ideen, die jetzt gerade im Moment geprüft werden. Da sind wir auch übrigens nicht die einzigen in der Welt. Es wird auch in vielen anderen außereuropäischen Ländern aktiv diskutiert.
Wen befragt ihr da, um das noch einmal zu klären, um das herauszufinden?
Ja, also
was überhaupt im Markt los ist? Die Betroffenen selbst oder Verbände?
Im Moment haben wir eine sehr große, breite öffentliche Konsultation offen. Kann auch jeder mitmachen. Da befragen wir jeden, also Verbände natürlich, Experten, auch betroffene Firmen, natürlich auch die großen Plattformen selbst. Ja, auch Laien dürfen da auch mitmachen.
Aber auch Laien.
Wir haben einen getrennten Fragebogen. Da stellen wir natürlich weniger detaillierte Fragen. Da geht es auch ein bisschen um die Erfahrung der Endnutzer mitzunehmen, weil die Interessen der Endnutzer sind natürlich auch sehr, sehr wichtig. Es geht nicht nur alleine um die KMUs, sondern es geht auch darum, um zum Beispiel Endnutzern bessere Rechte zu geben, zum Beispiel um es einfacher zu machen, ein System zu wechseln. Das ist ja eine der großen Schwierigkeiten. Wenn man einmal in einem System in so einer Lock-in-Situation ist, dann ist es gar nicht so einfach, von einer Plattform auf eine andere zu wechseln. Es gibt da von der Industrie selbst ein paar Vorschläge und in der Datenschutzgrundverordnung auch ein paar Regeln zu Datenportabilität. Aber unsere Befragung zielt auch darauf ab, ob es da nicht mehr Rechte geben soll für Endnutzer, damit die ihre so eine Plattform, die sie häufig benutzen, tatsächlich auch wechseln können oder einfacher wechseln können. Das ist auch ein anderer Komplex. Und da gibt es eine ganze Reihe Fragen. Es ist natürlich ein sehr breiter Fragebogen, weil natürlich auch die Diversität der Probleme und die Rolle dieser großen Plattformen in der Gesellschaft und in der Wirtschaft natürlich jetzt auch ein ganz breites Spektrum von Problemen abdeckt. Und wir wollen natürlich sicherstellen, dass wenn wir den allgemeinen Rechtsrahmen für solche Plattformen anpassen, dass wir natürlich auch die wichtigsten Probleme alle abdecken.
Jetzt ist es ja so, dass, wenn ich das richtig verstanden habe, was ihr da macht, soll da ja was Einheitliches mal rauskommen. Ne? Einheitliche Regeln für einen digitalen Binnenmarkt. Nun ist dieses Ziel nicht neu. Also auch als Herr Oettinger noch Kommissar war, hat er, wenn man mit ihm sprach, immer sehr viel von einheitlichen Regeln im europäischen digitalen Binnenmarkt gesprochen. Und was dabei rausgekommen ist, ist ein Wildwuchs an Vorschriften. Wie stellt ihr denn sicher, dass der Digital Services Act nicht zu demselben Ergebnis führt?
Ja, es ist eine super Frage und da gibt es verschiedene Antworten drauf. Ein Aspekt ist erstmal zu verstehen, warum es überhaupt diesen Wildwuchs gibt. Jetzt ist in Deutschland gerade ist ein gutes Beispiel dafür, dass es mit illegaler Hassrede große Probleme gab, 2016, 2017. Und dass die deutsche Regierung dann seinerzeit das NetzDG vorgeschlagen hat. Das war ein Vorstoß Deutschlands, um eine Problematik, die gesellschaftlich natürlich sehr, sehr relevant und sehr, sehr wichtig ist, anzupacken. Gleichzeitig aber auch stand da eine ganze Menge Frust dahinter, dass die existierenden europäischen Lösungen die deutschen Bedenken nicht vernünftig angehen konnten. Vor allem ging es darum, vernünftig grenzübergreifend zu kooperieren zu solchen illegalen Inhalten und vielleicht mit dem Ursprungsland, also Facebook zum Beispiel in Irland ansässig, vernünftig in eine Kooperation zu kommen, um Probleme vom Hass im Netz kollektiv zu lösen. Das heißt, ein Ansatz ist von uns besser zu verstehen und die Problematik auch anzugehen, warum es überhaupt diesen Wildwuchs gibt in Europa und was dabei jetzt schon deutlich ist, ist, dass ein fehlender Kooperationsmechanismus zwischen den Mitgliedstaaten, der im existierenden Rechtsrahmen, der von 2000 datiert, nicht vorgesehen war, dass das eine wichtige Komponente ist. Und meiner Meinung nach ist, wenn wir einen guten Kooperationsmechanismus aufbauen, dann gibt es auch weniger Gründe, warum jetzt Mitgliedsländer einzeln diese Plattform selbst regulieren wollen. Aber gerade jetzt zu der Problematik, es ist noch eine zweite Problematik, die wir im Digital Services Act angehen wollen, mit der Problematik von illegalen Inhalten. Da sehen wir vor allem, dass es eine große Ungeduld gibt in den Mitgliedsländern. Das ist nicht schnell genug auf europäischem Niveau angegangen wird. Also Frankreich hat ja auch letztens probiert, dieselbe Problematik, aber dann wieder anders als Deutschland anzupacken.
Das war das AVIA-Gesetz, ne?
Genau, das war das AVIA-Gesetz, was dann am Ende
hat das Verfassungsgericht nicht überstanden.
Genau, beinahe komplett gekippt wurde im französischen Verfassungsgericht. Und in Österreich gibt es auch Überlegungen, um ähnlich wie das NetzDG vorzugehen. Das sind noch interne Beratungen, die da laufen. Wir sind natürlich, wir sehen diese Problematik auch und jetzt ist natürlich die Chance, das europaweit anzugehen. Also ein Kernstück des Digital Services Act ist einfach die Einsicht, dass wir auf EU-Ebene eine wirkungsvolle Antwort brauchen.
Sehen das alle Mitgliedsländer so?
Naja, also die formellen Positionen der Mitgliedsländer, die werden erst kommen, wenn die Kommission den Vorschlag tatsächlich auf den Tisch legt. Das wird natürlich Ende dieses Jahres, im Dezember ist es geplant und dann...
Aber ihr redet ja sicher schon früher jetzt ein bisschen und seid doch mit allen in Kontakt, oder?
Klar, natürlich. Und es gibt von einigen Mitgliedsländern, es gibt so einen Verbund von den digitalen Mitgliedsländern, D9 Plus heißen, nennen sie sich selbst, eine Gruppierung. Die haben sich bereits schon positioniert, sehr relativ positiv. Die sehen diese Problematik auch. Die wollen den gemeinsamen Binnenmarkt stärken mit gemeinsamen Regeln zu illegalen Inhalten oder Transparenzpflichten. Da können wir auch gleich noch mal ein bisschen ausführlicher drüber sprechen.
Ja, denn wieso heißen die D9 Plus?
Die nennen sich, glaube ich, Digital 9 und ich glaube, da war ein Land, was ich nicht ganz entschließen konnte. Ich kann mich jetzt gar nicht mehr richtig dran erinnern, ob es vollständig
unterschied. Kannst du verraten, wer dazugehört? Oder ist es eher was informell Geheimes?
Nee, das ist sogar öffentlich. Also das sind Länder wie Polen, die Tschechische Republik, Holland gehört da auch dazu, die Niederlande. Ich weiß nicht, ob ich die Liste jetzt ganz auswendig kenne.
Ich glaube, ich habe was gefunden. Aber, ich glaube, ich springe mal kurz, weil das muss man auch nicht alles. Aber es sind also Estland, na, das ist ja so ein Digital Native Land inzwischen. Finnland, Schweden, Polen, Irland, Luxemburg sind über die von dir genannten hinaus. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es jetzt auch eine Überschneidung auch mit dabei. Aber ich denke, unsere Hörerinnen und Hörer haben jetzt einen Eindruck.
Und das war natürlich auch eine relativ frühe Positionierung in Vorgesprächen und im Rahmen der öffentlichen Konsultation. Jetzt im Moment viele Mitgliedsländer bereiten auch im Rahmen dieser Konsultation, wo natürlich wir auch die Mitgliedsländer befragen, ihre Position vor. Normalerweise wird die dann auch öffentlich gemacht und die werden wir dann auch analysieren. Das heißt, am Ende der öffentlichen Konsultation, die jetzt am 8. September ausläuft, werden wir auch ein besseres Bild davon haben, was die Mitgliedsländer denken. Eine wichtige Sache, gleich, wir sprechen hier über die Mitgliedsländer, ob die es auch so sehen, ist natürlich auch sehr wichtig, das Europäische Parlament nicht zu vergessen, weil das Europäische Parlament auch sehr, sehr aktiv war auf dem Gebiet, auch im Vorzuge vom Kommissionsvorschlag. Gleich drei Ausschüsse haben sich mit dem Digital Services Act befasst seit in diesem Jahr, der Binnenmarktausschuss, der Rechtsausschuss und der Ausschuss für Freiheitsrechte. Und die haben alle jetzt Vorberichte vorgelegt, die werden im September, Oktober noch zur Endabstimmung kommen und die sind gerade noch in internen Verhandlungen. Aber das Parlament hat sich auch sehr, sehr intensiv mit den Problematiken von digitalen Diensten beschäftigt. Also sowohl unter den Mitgliedstaaten als auch im Parlament haben wir eigentlich eine sehr konstruktive und sehr aktive Kooperation und auch eigentlich positive Vorzeichen für die Vorhaben von der Kommission. Und das ist auch ein gutes Zeichen.
Aber haben sich denn die Plattformbetreiber eigentlich schon, die ja typischerweise eigentlich keine im europäischen Unternehmen sind, haben die sich schon mal proaktiv eingebracht oder sind von euch befragt worden? Jetzt waren ja auch vor gar nicht allzu langer Zeit Mark Zuckerberg in Brüssel, Sundar Pichai war in Brüssel.
Vielleicht darf ich das noch kurz dazu ergänzen, Prabhat, ja, bevor du antwortest, weil das passt exakt dazu. Die Reaktion dieser betroffenen Plattformunternehmen ist natürlich auch deshalb besonders interessant, weil es ja, wenn die Pech haben, richtig ans Eingemachte gehen kann. Ne? Weil das, was du da als zwei Jahrzehnte alte Gesetzeslage beschreibst, ist ja unter anderem diese E-Commerce-Richtlinie, ne, die es da gibt. Und da steht dieses sogenannte Provider-Privileg drin, das sie bisher dafür schützt, eine direkte Haftung für Inhalte, die von Nutzern auf der Plattform hinterlassen wird, zu übernehmen. Und wenn das jetzt also anders geregelt wird und auf welchem Weg auch immer, also sagen wir mal, es wäre vor 20 Jahren schon so gewesen, wären diese Plattformen wie Facebook und Co. ja kaum so groß geworden. Also ich könnte mir vorstellen, dass der, um jetzt wieder an die Frage von Alex anzuknüpfen, der Lobbydruck auf euch ganz schön groß ist.
Ja, Ich glaube, die Dynamik ist ein klein bisschen anders. Erstmal, ich glaube, eine große Veränderung der letzten Jahre ist natürlich, dass Plattformen jetzt seit kurzem selbst nach Regulierungen rufen. Ja, und das,
ja, aber ja nur, weil die Politik Druck macht.
Klar, und auch als Konsequenz vom großen Techlash insgesamt. Ja. Aber das ist natürlich, das ist schon eine Kehrtwendung, die jetzt 2015, 2016 überhaupt nicht abzusehen war. Natürlich macht die Politik Druck und wir freuen uns auch, dass die konstruktiv sind. Natürlich gibt es eine gewisse Skepsis, aber es gibt auch eine breite Kooperation zu vielen Elementen. Also zum Beispiel gerade jetzt zu illegalen Inhalten. Also da hat sich viel geändert in 2014, YouTube, Terrorvideos im Netz. Das war seinerzeit für die Betreiber irgendwie marginal oder kein Problem oder nicht wichtig. Aber infolge von den ganzen Terrorattacken, die da kamen, haben sie auch sehr schnell entdeckt, dass es sehr wichtig ist, einfach auch nicht nur selbst aktiv zu sein, sondern auch konstruktiv mitzuarbeiten. Teilweise ist es gelungen, teilweise ist es auch nicht gelungen. Das ist auch einer der Gründe, warum die Kommission jetzt den Digital Services Act vorlegt, weil man insgesamt das Gefühl hat, also nicht nur in Brüssel, sondern auch in vielen Mitgliedsländern, dass die freiwillige Selbstkontrolle dieser Plattform jetzt hier auch an gewisse Grenzen stößt und so. Natürlich, das heißt, um nochmal auf Alexander zu antworten, ja, ich glaube, es wird konstruktiv mitdiskutiert. Natürlich haben die ihre roten Linien und die sagen uns auch ganz deutlich, was deren roten Linien sind, inklusive dieses Haftungsprivilegs der E-Commerce-Richtlinie. Aber das Wichtige...
Was ist denn die rote Linie von Amazon?
Ja, also von Amazon... muss ehrlich sagen, das kann man sogar im Netz nachlesen, also was deren rote Linien sind, also zumindest deren Vormeinung, also im Konsultationsprozess kann man auf der Website von, wenn man Digital Services Act sucht bei Kommission, dann kann man alle Stellungnahmen zur vorläufigen Stellungnahmen der großen Firmen sehen.
Das ist ganz schön komplex wahrscheinlich, ne?
Es ist wahrscheinlich nicht so einfach.
Die eine rote Linie, die irgendwo durchläuft, ist es wahrscheinlich gar nicht.
Ne? Das wollte ich auch gerade sagen. Also ich glaube, weil wir halt natürlich ein sehr breites Themengebiet abgreifen, kann man, glaube ich, die eine rote Linie und nicht so gut auskristallisieren. Ich möchte auch nicht der Sprecher von Amazon sein über deren roten Linien. Ich glaube, wir wollen halt die Industrie als Gesamtes jetzt hier in einen Rechtsrahmen bringen, der gewisse Elemente hat, also und erstmal klarere Schutzauflagen für Enduser. Und diese Schutzauflagen müssen auch Freiheitsrechte schützen. Das ist erstmal ein wichtiger, fairer Wettbewerb, gerade für KMUs, die jetzt via den großen Plattformen quasi unausweichlich Zugriff haben auf ihre Endkunden. Und das dritte Element, was auch relativ wichtig ist, eine Art Aufsicht zu organisieren. Ja, im Moment, dass zum Beispiel viele von den Sachen, die wir im TechLash mitbekommen haben, Cambridge Analytica oder andere Skandale, die sind eigentlich ans Licht gedrungen, weil es kritischen Journalismus gab, weil es aktive Journalisten gab oder ProPublica, solche Organisationen, die halt tatsächlich diesen Plattformen ganz deutlich auf die Finger geschaut haben. Und diese Informationen im Moment, es hat natürlich keine Regulierungsbehörde und keine Aufsichtsbehörde, weil es teilweise auch keine außerhalb des Datenschutzes keine organisierte Aufsicht gibt für diese Plattform.
Weiß Donald Trump denn eigentlich, was ihr da macht?
Das ist eine gute Frage. Das weiß ich nicht.
Wissen das seine Mitarbeiter und haben mit euch schon darüber gesprochen?
Also, ja.
Weil es ja ein Thema ist, wo wir schon ein paar Mal auch erlebt haben öffentlich, dass da natürlich ein bisschen gedroht und gegengedroht wird. Es gibt Leute, die argumentieren, naja, die Drohung mit den Autozöllen, die amerikanische, die muss Europa kontern oder kann sie eigentlich nur kontern, indem sie mehr Regulierung für die Tech-Unternehmen androht und umgekehrt. Aber um mal Spaß beiseite zu nehmen, das ganze Thema ist ja eins, was wird das mit der amerikanischen Regierung auch konsultiert und besprochen oder wie funktioniert das?
Es gibt natürlich Kontakte auf Arbeitsebene und einen strukturierten Dialog mit der amerikanischen Regierung, klar. Ich weiß jetzt nicht genau, was Trump weiß und was er nicht weiß. Also da möchte ich jetzt nicht drüber spekulieren. Aber man kann relativ deutlich sehen, dass es in Amerika ähnliche Bedenken gibt. Jetzt, wenn man sich jetzt auf die Kongressanhörungen schaut, wo 6 Stunden lang die CEOs gegrillt worden sind. Also die Fragen, vor allem auf demokratischer Seite, die ja kamen, die sind eigentlich unseren Fragen sehr ähnlich. Da geht es auch genau um diese Interessenkonflikten, die Plattformen haben auf ihren eigenen Diensten. Also da gibt es viele Überschneidungen. Joe Biden hat in der Vergangenheit auch schon angekündigt, dass er darüber nachdenken möchte über das Haftungsprivileg in Amerika. Ja, das tun wir auch. Wobei das Haftungsprivileg selbst nur ein Teil von vielen Elementen ist und eigentlich auch eigentlich also nicht unbedingt die Ecke ist, an der wir gerne drehen wollen, weil der Europäische Gerichtshof hat oft schon festgestellt, dass dieses Haftungsprivileg sehr, sehr eng mit Grundrechten, Meinungsfreiheit und freier Meinungsentfaltung im Internet sehr eng zusammenhängt. Was wir vielmehr ausarbeiten wollen, auch in der Konsultation, sind, ob es nicht andere Auflagen und Pflichten geben kann für Plattformen, prozedurelle Pflichten, Beschwerdepflichten, Kooperationspflichten, Transparenzpflichten. Das sind alles die Gebiete, wo wir glauben, dass eine europäische Regelung Mehrwerte hat. Nicht nur unbedingt nur das Haftungsprivileg, was ja viel diskutiert wird.
Ja. Erhofft ihr euch denn von diesem Gesetz, dass es vielleicht auch dazu führt, das ist übrigens ein Thema, was wir hier auch schon ein paar Mal diskutiert haben in verschiedenen Konstellationen, dass auch die Europäer da einen Wettbewerber oder mehrere vielleicht künftig mal hervorbringen? Die ganzen großen Plattformkonzerne sind Amerikaner und aus Europa kommt da im Prinzip wenig. Sorgt sozusagen, also einerseits schafft so eine Regelung mehr Hürden für Auswärtige und andererseits mehr Vereinheitlichung, dass auch hier es leichter wird, was zu skalieren, wenn man das in Europa gründet und dann da mal ein bisschen die Stirn bieten kann?
Ja, das ist eine super Frage. Eigentlich ist das Hauptziel gewesen, weil ein Nachteil dieser Fragmentierung, wenn man jetzt wenn jedes Land sein eigenes NetzDG hat oder und die noch vielleicht unterschiedlich sind, dann leiden vor allem kleine Unternehmer darunter, Start-up-Gründer. Ja? Und die großen Plattformen haben natürlich genug Geld, um in jedem Land dann einzeln Teams von Juristen zu bedienen, die dann halt lokal sich anpassen können. Aber eine Startup mit zwei oder drei Mitarbeitern, die kann sich sowas nicht leisten. Manchmal habe ich so ein Beispiel davon, wenn man sich jetzt vorstellt, dass jemand die Idee hat, ein soziales Netzwerk für Fußballfans aufzubauen in Europa, dann ginge das aus rechtlichen Gründen gar nicht, weil wenn jetzt die Plattform irgendwie in Amsterdam gegründet werden würde und die möchte dann Kommentare oder Diskussionen zwischen Fans, zwischen Bayern und Lyon diskutieren, und im Fußball gibt es viel Hasskommentare, das weiß jeder. Welche Gesetze würden dann überhaupt greifen? Ist das das holländische, das deutsche NetzDG oder vielleicht das französische Avia Law, was natürlich nicht durchgegangen ist? Und diese Situation, die macht uns Sorgen, weil es ist nicht die Innovationskraft des Binnenmarkts, die ist natürlich rechtlich dann eingeschränkt, nicht weil diese Innovation vom sozialen Netzwerk für Fußballfans technisch irgendwie kompliziert wäre oder sondern rechtlich einfach unmöglich wäre im Binnenmarkt. Und das ist genau deswegen ein Ziel, dass die Regeln vereinfacht werden sollen, dass jetzt so eine Startup einen uniformen Satz von Regeln hat, der in ganz Europa gilt und sich nicht über 27 verschiedene Gesetze den Kopf zerbrechen muss.
Sag mal, du hast ja gesagt, dass es noch bis Ende September diese offene Konsultationsphase gibt. Und ich hatte ganz eingangs erwähnt, dass du 20 Leute zur Verfügung hast. Wie muss man sich das denn eigentlich vorstellen? Ersauft ihr da jetzt in einer Flut von Kommentaren oder ist das alles noch irgendwie im handelbaren Bereich?
Ja, also es gab natürlich schon in der Vergangenheit Konsultationen, wo viele Leute mitgemacht haben. Also im Umweltbereich gab es Konsultationen, wo 300.000 Eingaben kamen und es wurde auch verarbeitet. Da bei solchen großen Volumen machen wir oft Gebrauch von Text- und Data Mining, um so ein bisschen große Tendenzen rauszuarbeiten. Aber im Moment ist es noch im handelbaren Bereich. Also wir haben jetzt bis jetzt ungefähr 200-300 Eingaben bekommen.
Okay, also selbst wenn das jetzt noch sehr viel mehr werden würden, auch von, wenn man so will, Privatpersonen, ihr hättet da in der EU Systeme, die in der Lage sind, das auf jeden Fall zu sortieren.
Wir haben ein Datenanalyse-Team und wir haben uns spezifisch zu dieser Konsultation auch externe Hilfe geholt von Spezialisten, die am Collège d'Europe die uns helfen bei der Analyse und so, uns unterstützen. Aber wir sind halt 20 Leute bei uns, das sind Kollegen, das sind Juristen und auch ein paar Informatiker und Wirtschaftswissenschaftler. Und wir arbeiten eigentlich sehr eng auch zusammen mit anderen Teilen in der Kommission, die Leute, die für Datenschutz verantwortlich sind oder für Wettbewerb. Es hört sich vielleicht für manche Hörer komisch an. Ich hätte auch geschmunzelt vor meiner Zeit in der Kommission, aber die Strukturen sind viel kleiner als vergleichbare Ministerien in Deutschland oder in Frankreich, in großen Mitgliedsländern. Also man
ist ja eigentlich schon wieder ganz sympathisch.
Ja, um ehrlich zu sein, ich habe früher in der Hightech-Branche gearbeitet, also die Arbeitsatmosphäre in der Kommission ist echt super. Also wir sind alle ein sehr dynamisches
Team. Wie in einem Start-up, meinst du?
Ja, also es ist nicht unähnlich. Also ich höre schon so. Die Häme, aber es sind halt.
Nein.
Es ist natürlich auch ein spannendes Gebiet. Also wie zum Beispiel, wir müssen professionell einfach alle Apps einfach mal durchspielen und viele Sachen kennen und wir haben ein relativ junges Team und die sind alle sehr neugierig, was digitale Technologien betrifft und es ist schon ein recht dynamisches Team. Also ich bin sehr froh, also über die Energie, die das Team hat und es macht auch Spaß. Ja.
Eine Frage zu dem jungen Team habe ich auch, weil es mir sogar immer mal auch Amerikaner sagten oder dann auch sogar aus der Branche übrigens auch selbst, die ihr regulieren wollt. Jetzt heißt es, Woran er jetzt arbeitet, Digital Services Act. Die Amerikaner haben schon bei der Datenschutzgrundverordnung gesagt, ihr nennt eure Gesetze auch immer so langweilig und so falsch. Die Amerikaner würden wahrscheinlich doch auch nicht Digital Services Act sagen, sondern irgendwas wie Better Digital Services Act oder Rescue the Digital Services Act oder irgendwie so, wo viel mehr Dramaturgie steckt. Ja, und ihr macht immer so Behördengesetzesbezeichnungen.
Make Europe's Digital Services Great Again.
Ja. Ja, das wird ja die ganzen, wenn man die amerikanischen, das sind immer, Programm so ein bisschen, ne?
Nee, das stimmt. Also wenn jetzt, ich glaube, es ist ein klein bisschen kulturell, also auch, also das Branding von Gesetzen ist in Europa eigentlich, das gibt's relativ wenig. In Frankreich, wie das auch schon angesprochen wurde, wird es dann namentlich benannt, Loi Avia, und in Deutschland heißt es dann NetzDG, einer Kommission. Ich glaube, es ist einfach auch ein Spiegel, ein kultureller Spiegel, dass man halt nicht gerne so bombastische Namen haben. Also die Copyright-Regel in Amerika heißt Digital Millennium Copyright Act. Da ist eine ganze Menge Hybris dabei, dass es ein ganzes Jahrtausend dauern würde, ja, andauern würde. Ja, so, aber ja, besseres Branding ist natürlich immer gut. Das ist durchaus ein Schwachpunkt, das kann ich zugeben. Können wir nochmal drüber nachdenken. Wenn ihr oder Hörer gute Ideen habt, dann nehme ich das gerne entgegen.
Mit in den Konsultationsprozess.
Genau. Den Konsultationsprozess einbringen. Ja.
Ja, genau. Ja, ein cooler Hinweis ist ja auch, dass man das, wenn man jetzt interessiert ist an den Positionen der Einzelnen, dass man das da ganz transparent nachlesen kann. Das ist wahrscheinlich, wird man da sehr viel schlauer noch.
Erwartet ihr denn, und jetzt ist natürlich Pandemie gerade, aber ansonsten seid ihr auf Proteste vorbereitet eigentlich? Erwartet ihr da, dass so was Ähnliches passiert wie bei Artikel 13 oder passieren könnte? Dass da auch der ein oder andere mal ja, seine User versucht zu aktivieren in irgendeiner Form?
Ich weiß nicht, ob man sich richtig vorbereiten kann auf Proteste. Also ich glaube, eine wichtige Vorbereitung ist halt, so weit wie möglich Zivilgesellschaft frühzeitig mit einzubinden. Das haben wir auch versucht, sehr, sehr, sehr ausführlich, und die Sorgen der Zivilgesellschaft mit einzubauen und von Nutzern, von End-Usern. Und ich glaube, das ist erstmal wichtig, da sorgfältig zuzuhören. Ne? Und da haben wir auch ganz deutlich gehört, dass jetzt weiteres Anpassen vom Haftungsprivileg jetzt da große Bauchschmerzen bereiten würde. Das bedeutet nicht unbedingt, dass das jetzt die einzige Meinung ist, aber da haben wir sorgfältig zugehört und wir haben uns Mühe gegeben, da so viel wie möglich Gesprächskontakt zu suchen, aktiv auch, und es geht auch immer noch. Also wir hoffen auf eine breite Beteiligung der Zivilgesellschaft auch im Beteiligungsverfahren. Das ist eine Sache. Und wir hoffen dann, dass der Vorschlag der Kommission dann jetzt nicht jetzt irgendwelche roten Knöpfe bedient, wo Leute dann das Gefühl haben, die müssen auf die Straße gehen. Das ist das Parlamentsverfahren hat auch geholfen, weil viele im Parlament wurden natürlich diese ganzen Sachen viel öffentlicher diskutiert. Also wir haben natürlich die öffentliche Konsultation und die Positionspapiere sind im Netz und die werden auch ins Netz gestellt weitgehend. Da kann man viel nachlesen. Im Parlament ist natürlich das ausdiskutiert worden, auch in den ganzen Sitzungen. Und da haben sich natürlich auch viele kritische Stimmen geäußert zu den Sachen, die man nicht haben möchte, also Zensur, Ängste und die haben wir deutlich gehört. Ich glaube, im Digital Services Act, da geht's hauptsächlich darum, habe ich ja schon mal gesagt, auch User besser zu stellen. Zum einen besseren Schutz vor illegalen Inhalten, aber auch bessere Schutz von eigenen Freiheitsgesetzen, Freiheitsrechten. Und da haben wir auch viele Fragen zu, oder einige Fragen zu im Fragebogen. Und da haben wir auch spezialisiert nochmal zu dem Thema auch mit Akademikern zusammengearbeitet, wie man dann eigentlich in so einem Rechtsrahmen jetzt so Meinungsfreiheit besser schützen könnte. Das ist alles noch ein bisschen Work in Progress, aber also ich hoffe, dass der Kommissionsvorschlag jetzt so austariert ist, dass da keiner eine Demo organisieren möchte.
Wie ist denn der zeitliche Rahmen? Wie geht es denn weiter vom Kommissionsvorschlag, bis ihr glaubt, dass das dann auch wirklich ein Gesetz in den jeweiligen Ländern ist. Denn es ist ja ein Thema, das ist, ich sag mal, gerade in der Internetgesetzgebung eines, was eine große Rolle spielt. Aber die Sie mal diesmal mit dem Begriff Co-Evolution-Dilemma bezeichnet haben, dass sich ja sowieso Institutionen verschieden schnell entwickeln und gerade Institutionen, also staatliche Institutionen und das Internet unterschiedlich schnell entwickelt und die Prozesse dann und häufig ein Problem entsteht, weil die Prozesse eben verschieden schnell ablaufen. Bis wie schnell könnt ihr denn aus so einer einen Vorschlag oder erwartet ihr, dass der dann wirklich ein Gesetz wird, was dann auch zu dem Zeitpunkt, wenn es ein Gesetz ist, noch den Bedingungen irgendwie gerecht werden kann, die dann vielleicht herrschen?
Ja, da sind zwei Aspekte dabei. Einmal ist die Angst, dass so ein Gesetzgebungsverfahren so langsam ist, dass die Technologie sich weiterentwickelt hat und damit dann das endliche Gesetz am Ende dann irgendwie obsolet geworden ist. Das ist der eine Aspekt. Der zweite Aspekt ist halt, das Gesetz, die Schnelligkeit des Gesetzgebungsverfahrens auf europäischer Ebene. Zum Ersten muss ich sagen, also ich sehe das ein bisschen anders. Also die E-Commerce-Richtlinie, die wir jetzt überarbeiten, die hat auch 20 Jahre lang gehalten und viele, also die überwiegende Meinung ist, dass sie 20 Jahre lang eigentlich relativ gut funktioniert hat in weiten Teilen, auch immer wieder neu ausgelegt wurde vom Gerichtshof. Und angepasst wurde an die Technologie von heute. Manchmal natürlich, das ist, glaube ich, erstmal also so ein klein bisschen ein Vorurteil, dass die Technologie der Gesetzgebung immer davon rennt, prinzipiell. Da gibt es auch Gegenbeispiele für. Die zweite Frage ist, die implizit da so ein bisschen dabei war, ist, wie lange dauert es denn auf europäischer Ebene überhaupt so ein Gesetz durchzukriegen? Also wir rechnen schon damit, dass es mindestens ein Jahr dauern wird nach dem Vorschlag, bevor es dann verabschiedet wird von dem Gesetzgeber. Aber es ist auch wichtig, dass die Zeit genommen wird, dass Mitgliedstaaten sich zu solchen Gesetzesvorhaben dann die Zeit nehmen, das vernünftig durchzudiskutieren. Und auch das Parlament mit natürlich wird auch viel zu sagen haben, dass diese Sachen ausdiskutiert werden. Ich habe manchmal so ein bisschen, das ist jetzt meine persönliche Meinung, ein bisschen Sorgen bei diesen bei diesem Vorgehen auch mit was man jetzt in Amerika so ein bisschen sieht, alles mit Executive Orders irgendwie einfach durchzupreschen, dass da also
mein, mit einer wuchtigen Unterschrift zu zeichnen, genau. Und dann
in die Kamera und dann halten. Also es ist natürlich sehr sehr wichtig, dass jetzt so einen Rechtsrahmen, der natürlich einen wichtigen Teil der Gesellschaft und der Wirtschaft neu regulieren wird, dass der auch vernünftig im demokratischen Prozess ausdiskutiert wird, ja, mit allen Beteiligten. Also aber gleichzeitig wissen wir natürlich auch, dass es jetzt nicht jahrelang dauern soll, bevor sowas dann in Kraft tritt. Also so schnell wie möglich, aber auch nicht schneller als der nötige demokratische Rhythmus, würde ich sagen.
Das wiederum sollte dann auch die Proteste eindämmen helfen. Lieber Robert, vielen, vielen Dank. Also ja, ich denke, es ist in unser aller Interesse, dass was Gutes dabei rauskommt, was du da mit deinen 20 Kolleginnen und Kollegen in Brüssel machst. Toi, toi, toi. Sicher kannst du dir sein, dass wir und viele andere Journalisten den Prozess weiter begleiten und verfolgen werden. Natürlich wird das für uns dann in dem Moment wieder noch spannender, wenn dann die ersten Ergebnisse auf dem Tisch liegen. Aber ich habe auch das Gefühl, dass wir dazu nicht das letzte Mal miteinander im Digitech-Podcast geredet haben. Für deine Zeit jedenfalls herzlichen Dank, Hörerinnen und Hörer. Sehr gerne, liebe Hörerinnen und Hörer. Wie immer laufende Informationen, auch dieser Podcast, in unserer Digitech-App zu finden, zum Downloaden über www.faz-digitech.de und ja, einfach mal ausprobieren. Lieber Alex, lieber Prabhat, vielen Dank an euch beide, liebe Hörerinnen und Hörer. Bis bald.
Ciao.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.